Nahaufnahme mit Sabine Wallner.
Herzliches Grüß Gott oder nach Belieben auch Grüß Göttin. Nach einem Sommer ohne Radio Tirol Nahaufnahme beleben wir Ihre Mittagszeit wieder mit anregenden Gesprächen mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Heute kann ich mit Fug und Recht sagen, meinem Gast geht's um Leben und Tod. Einen guten Tod, am besten einen schnellen, schmerzlosen, den wünschen wir uns in der Regel. Im Mittelalter war das ganz anders. Da wollte selbst ein schmerzlich siechender Mensch noch genug Zeit haben, seinen Geist und seine Seele aufs Jenseits vorzubereiten, hat mir die Innsbrucker Bestatterin Christine Pernlochner-Kügler erzählt. Ihr Firmenlogo ist ein Schmetterling.
Der soll einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen Hoffnung schenken. Ich bin Skeptikerin, was jetzt das Leben nach dem Tod angeht. Ich hoffe natürlich, dass es weitergeht. Es kann natürlich auch sein, dass es aus ist. Aber diese Hoffnung, dass es danach weitergeht, die sollte man Leuten nicht unbedingt nehmen, denke ich mal. Deswegen haben wir den Schmetterling. Für die Hardcore-Atheisten, die dann reinkommen und sagen, was soll dieser Spruch? Es steht ja bei uns beim Eingang, das ist das Ende, sagt die Raupe. Das ist der Anfang, sagt der Schmetterling. Da kommen dann Atheisten bei der Tür rein und sagen, ist ja ganz nett, aber ich als Atheist kann mit dem Spruch überhaupt nichts anfangen, weil für mich ist es danach einfach aus. Und dann sage ich, ja, Schmetterlinge müssen auch sterben. Also insofern können alle mit dem Schmetterling, glaube ich, ganz gut umgehen.
Der Schmetterling als Firmenlogo eines Innsbrucker Bestattungsunternehmens. Warum einer der Firmeninhaber, Christine Pernlochner-Kügler, gerade heute die Mittagszeit mit uns teilt, hat aktuell mit einem Buch zu tun, mit einem Krimi-Bestseller. Das erzähle ich Ihnen gleich. Wenn sich ein erfolgreicher Krimi-Autor wie Bernhard Eichner eine mit Leichen gepflasterte Geschichte rund um eine Bestatterin ausdenkt, dann muss er auch über den Beruf seiner Hauptdarstellerin gut Bescheid wissen. Die Serienmörderin Blum spielt in seinem Bestseller Totenfrau die Hauptrolle. Und mit Totenhaus hat er gerade seinen nächsten Senkrechtstart hingelegt. Wieder steht Bestatterin Blum im Zentrum. Gelernt hat er dafür bei einer echten Innsbrucker Bestatterin, die auch schon Hauptdarstellerin in einem Film war. Der hieß Vollenden. Sie heißt Christine Pernlochner-Kügler und ist in einem, ihrem Vorbild, nicht ähnlich. Sie hat noch niemanden umgebracht, hoffe ich, Christine. Was musste denn der Bernhard Eichner bei dir so alles lernen?
Meine Bedingung ist für Leute, also für alle Schreiberlinge, die länger bei mir recherchieren als einen Tag, dass sie eben nicht nur daneben stehen und zuschauen, sondern mithelfen, weil man dann einfach wegkommt von diesem reinen Voyeurismus. Bernhard Eichner hat sich vor allem für die Versorgungstätigkeit am Verstorbenen interessiert.
Und bist du jetzt zufrieden mit dem, was dann bei den Thrillern herausgekommen ist?
Ja, ich glaube, der Erfolg gibt ihm recht, oder?
Dein Beruf, der hat früher, viel früher Totengräberin geheißen.
Der Totengräber ist ein anderer Beruf. Also Bestatter und Totengräber sind eigene Berufe. Der Totengräber, das ist der, der das Grab aufmacht. Und der Bestatter, der ist der eigentlich immer schon, der die Dienstleistungen erbringt von der Abholung, vom Einsaugen und dann von der Organisation der Trauerfeierlichkeiten her.
Du hast dich schon als Kindergartenkind für Mumien interessiert. Ist das eine gute Voraussetzung, dass man Leichen cool findet für deinen Beruf?
Das war mehr der Mangel an tatsächlichen Toten, die man damals in den 70er Jahren gehabt hat. Also ich bin ja in den 70er Jahren groß geworden und ich glaube, das ist für jedes Kind ab dem Kindergartenalter einmal ein Thema. Das Thema Tod, da wird dann bewusst, das Leben ist endlich. Und ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, also in Ruhm. Das war damals noch ländlicher als heute. Da waren natürlich auch Beerdigungen und Begräbnisse und Aufbahrungen am Friedhof im geschlossenen Sarg. Und ja, ich habe einfach nie einen Toten gesehen. Und eine Möglichkeit war halt, mein Onkel, der hat, ich glaube, zur Gesellenprüfung einen Band bekommen, Götter, Gräber und Gelehrte hat der geheißen. Und da waren halt eben ägyptische Mumien drinnen und das hat mich einfach fasziniert.
Dann bist du sozusagen zum Nachdenken über die Seele und über das größere Ganze gekommen. Du hast Psychologie und Philosophie studiert. Wie kam dann die Kurve zum krisensicheren Bestattungsunternehmen?
da bin ich so hineingeschlittert. Also wenn man mir vor 15 oder vor 20 Jahren gesagt hätte, du wirst einmal Bestatterin, dann hätte ich demjenigen den Vogel gezeigt. Das war eigentlich so der No-Go-Beruf für mich. Also so sehr mich das Thema natürlich fasziniert hat, so sehr habe ich einen Horror gehabt vor allem, was mit Tod und mit Verstorbenen zu tun gehabt hat. In Psychologie und in Philosophie war ja eigentlich mein Plan, also ich habe das Lehramt gemacht, an der Schule zu unterrichten. Das ist sich nicht ausgegangen, weil ich einfach keine Stelle bekommen habe. Habe dann einmal ein Kind bekommen und habe danach dann unterrichten angefangen am AZW in der Krankenpflegeschule in Innsbruck und in Hall. Und bin dann draufgekommen, da interessieren mich eben vor allem die Themen, alles was mit Krisenintervention, mit Notfallpsychologie, mit Trauerpsychologie zu tun hat. Und eben auch mit dem Umgang, also mit belastenden Gefühlen, Scham und Ekel. Das war dann auch mein Dissertationsthema. Über diese Beschäftigung mit dem Thema Krisenintervention, wie laufen Verabschiedungen vom Verstorbenen, wie läuft das Sterben ab auf der Klinik, habe ich dann meinen jetzigen Berufskollegen und auch meinen Kompagnon kennengelernt, den Markus Blohner, der sich damals in seiner Dissertation beschäftigt hat mit der Abschiednahme am offenen Sarg. Und damals, also das war 2003, 2004, war halt die Bestattungsbranche ein bisschen im Umbruch und so sind wir beide da hineingeschlittert.
Kein Plan, aber letztlich eine gute intuitive Entscheidung.
Ja, so kann man.
Also du fühlst dich zu Hause auch dort, wo du jetzt bist.
Ich fühle mich da angekommen, ja.
Die Radio Tirol Nahaufnahme mit Sabine Wallner.
Menschen sterben und werden in allen Kulturen dieser Welt bestattet. Bevor sie, wie bei uns jetzt, in einen Sarg kommen, werden sie noch einmal gewaschen, gekleidet, gebettet und verabschiedet. Christine Pernlochner-Klüger sorgt für die Leichname und begleitet die Abschiede. Eine Bestatterin, wie mein Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme sie sieht, sie berührt und sie versorgt, wie friedlich oder auch wie schrecklich sie aussehen mögen, die hat einen viel direkteren Umgang damit. Christine, gibt es noch was, was dich dann doch ab und zu auch erschreckt oder erschüttert?
Ja, also erschrecken und erschüttern tun mich immer schwere Unfälle, Verletzungen, Suizide. Das ist immer etwas, was einen auch ein Stück weit betroffen macht. Aber eigentlich erschüttert mich am allermeisten, was so eine Krebserkrankung mit dem Körper machen kann. Also wenn Tumore exulzerieren, das heißt, wenn sie durchbrechen oder wenn es einfach an Menschen auffressen und man sieht das wirklich.
Das, was mich daran erschreckt, ich habe das viermal in meinem Leben hautnah miterlebt, wirklich fast täglich, das ist auch, dass diese Menschen geistig völlig wach sind, oft ja auch noch nicht sozusagen den natürlichen Lebenskreis geschlossen haben, wo wir uns denken, okay, alte Menschen sterben einfach, die sind noch gar nicht alt, die sind jung, die sind zwischen 50 und 60 und wissen, dass sie sterben werden und dass sie eigentlich dem Tod hin sterben und nichts dagegen tun können.
Ja, da gehen die Leute, also sterben die ja ganz unterschiedlich damit um. Also viele verleugnen das ja dann, obwohl sie es wissen bis zum Schluss hin, dass es jetzt dann wirklich bald der Fall ist.
Aus Selbstschutz ja oft
auch. Aus Selbstschutz heraus. Dann muss man auch dazu sagen, dass es auch gute Medikamente gibt, um diese, um ein bisschen Distanz vor diesem Zustand aufzubauen und den Leuten auch die Angst zu nehmen.
Wenn ich jetzt so ans Eingemachte deiner Profession gehe, einen Leichnam zu versorgen, heißt auch, ihm Körperöffnungen zu putzen, um Geruchsbildung zu minimieren. Du hast auch verschmutzte oder lang nicht gepflegte Leichname auf dem Tisch. Gibt es manchmal so Gefühle, wo du sagst, da ekelt es mir jetzt auch noch, obwohl ich das kennen, das ist ja mein Job.
Also Ekel ist im Bestattungsbereich ein tagtägliches Gefühl, ein ganz wichtiges Schutzgefühl. Wenn man keinen Ekel mehr empfindet, dann fehlt ein ganz wichtiges Gefühl, das mir sagt, du musst dich schützen, du musst aufpassen, du musst deine Hände Desinfektion machen, du musst die Handschuhe anziehen, du musst gut aufpassen. Da kann es ja mal spritzen oder eben mitunter irgendwie ist ja Fäulnisflüssigkeit da, ist Kot da. Man hat ja auch mit infektiösen Verstorbenen zu tun. Teilweise weiß man ja gar nicht, dass die infektiös sind. Von dem her ist das ganz ein wichtiges Gefühl, das auch gepflegt werden darf. Jetzt nicht so, dass ich jetzt hergehe und sage, ich kann die Arbeit nicht mehr machen, weil es mich so ekelt. Aber so weit, dass mir das Gefühl sagt, irgendwie, wo ich eine Grenze ziehen muss, ist es schon wichtig.
Das, was mich persönlich schrecken würde, das wäre nicht der tote Körper eines Menschen, der mir nahe ist, sondern den, wenn er kalt ist, noch einmal berühren zu müssen, weil da irgendwie für mich einfach die Seele weg ist. Geht wahrscheinlich nicht jedem so. Manchen wird es wahrscheinlich wahnsinnig wichtig sein, trotzdem diesen Menschen noch zu nehmen und zu herzen. Wie erlebst du das? Wie gehen Leute mit dem um?
Angehörige.
Mhm.
Beim Abschied ist es so, also wenn sie sich dem Verstorbenen annähern, dann haben sie sehr häufig den Eindruck, der schlaft ja nur. Und wenn sie dann den kalten Körper angreifen, dann wird ihnen das erste Mal bewusst, der schlaft eben nicht, der ist tot. Und sie nehmen dann das Hüllenhafte wahr. Und das macht es dann auch leichter, diesen Körper loszulassen. Also das ist eine ganz wichtige Wahrnehmung, die die Leute haben. Und deswegen ist es uns auch ganz wichtig, also dem ganzen Team, das die Abschiede begleitet, zu schauen, dass es nochmal einen Körperkontakt zwischen den Angehörigen und dem Verstorbenen gibt. Einfach um diese Wahrnehmung, das Bewusstwerden der Realität des Todes zu ermöglichen und dann auch dieses Loslassen zu erleichtern.
Was wir alle mitsammen schlecht aushalten, ist, wenn jemand weint. Bei welchen gut gemeinten, aber völlig sinnlosen Trostphrasen wir uns lieber die Zungenspitze abbeißen sollten, wie Christine Pernlochner-Kügler als erfahrene Trauerbegleiterin sich ausdrückt, das ist unser nächstes Thema. Wir wünschen Ihnen einen anregenden Sonntagmittag mit Radio Tirol. Wir sprechen heute viel über den Tod und die Toten. Dem Toten macht sein Tod keine Probleme und auch keine Gedanken mehr, den Lebenden, die ihm nahestanden, schon. Ein Abschied für immer, der muss bewältigt werden. Das ist traurig und schwierig. Nicht umsonst gibt es den Begriff Trauerarbeit. Christine Pernlochner-Klüger unterstützt Menschen beim Abschied von ihren Liebsten als Trauerbegleiterin. Tränen, Christine, fließen viele in deinem Job? Weinst du manchmal auch mit?
Also es gibt Situationen, wo ich merke, dass mir die Tränen aufsteigen. Das kann auch mal passieren, dass die ein oder andere Träne bei mir fließt, aber ich bin in der Arbeit mit den Angehörigen und beim Abschied, das ist so eine Challenge. Also man muss auf so viele Dinge achten. Bei uns läuft es immer so ab, also es gibt im Wesentlichen zwei Räume. Im einen Raum ist der Verstorbene vorbereitet, das ist der Abschiednahmeraum, und der andere Raum ist der, wo sich die Leute distanzieren können, wo sie rausgehen können, wo sie sich erholen können, wo sie einen Kaffee oder Getränk zu sich nehmen können. Wenn jetzt, ich sage jetzt einmal, eine Familie da ist, das sind meistens so zwischen 10 und 15 Leuten, die sich von einem Verstorbenen verabschieden, dann pendeln die zwischen diesen beiden Räumen hin und her und man muss einfach alle im Auge behalten. Und da hat man eigentlich keine Zeit, um auf eigene Gefühle zu achten.
Kommen die da manchmal nachher?
Die kommen manchmal nachher, ja.
Wenn man es genau nimmt, trauert man ja nicht um einen Toten, sondern man trauert um das, was man mit diesem Toten geteilt hat und was jetzt unwiederbringlich verloren ist. Mhm. Und man konfrontiert sich natürlich in solchen Situationen maximal mit sich selber und das kann sehr wehtun und auch wirklich körperlich wehtun. Kann man trauernde Menschen wirklich trösten?
Nein, nein. Ich kenne das von mir selber, dieses Bedürfnis, da ist ganz was furchtbar Schlimmes passiert. Leute sitzen da und weinen. Das Weinen ist ja ganz schwer auszuhalten. Also Tränen von einem Menschen auszuhalten ist für uns ganz, ganz schwierig. Und jetzt würde man gern was sagen. Meistens sind die Sachen, die die Leute zu hören bekommen, sogenannte Killerphrasen. Die Zeit heilt alle Wunden oder das wird schon wieder werden oder du hast ja noch zwei Kinder oder wer weiß, was Gott ihm dadurch erspart hat. Besser ist es, nichts zu sagen, besser ist es, Angebote zu machen. Und ansonsten, bevor man irgendeinen Blödsinn sagt und trösten will, sich lieber die Zunge abbeißen und einfach einmal aushalten, dass jemand weint. Und wenn man selber sprachlos ist und diese Sprachlosigkeit schlecht aushaltet, dann kann man einfach sagen, du Hoch, ich weiß jetzt selber nicht, was ich sagen soll.
Sich immer so ganz plötzlich in einem kurzen Moment an Verstorbene erinnern, das passiert nach 20, nach 30 Jahren noch. Ich persönlich finde das unglaublich tröstlich. Da kommen Dinge, die vielleicht nicht einmal schön oder glücklich waren, aber ich erinnere mich. Mhm. Ist für diese Erinnerung, ist dafür ein Grab nötig?
Nicht notwendigerweise. Also ich denke mal, das Grab hat in unserer Kultur Bedeutung. Das ändert sich aber. Also immer mehr Leute können mit dem klassischen Grab am Friedhof nichts mehr anfangen. Es gibt einfach viele, die das Bedürfnis haben, dass das Asche in der Natur verstreut wird, am Lieblingsberg. Also gerade in Tirol gibt es immer wieder die Anfrage.
Also ich bin also der Typ, legt es mir auf den Kompost in einen biologisch abbaubaren Jutesack, das ist verboten, oder streut es mich wo aus, weil es ist eigentlich ja auch verboten. Das darf man ja gar nicht in Österreich.
Das Verstreuen ist tatsächlich verboten, ja.
Wird sich vielleicht ändern?
Dass sich das Gesetz ändert und die Asche freikommt, sehe ich in den nächsten Jahren nicht. Es ist so, dass Angehörige, die unbedingt Asche verstreuen wollen, die kommen auch irgendwie zur Asche, bis sie einen illegalen Schleichweg finden.
Der Lieblingsgipfel, der Lieblingsplatz am Fluss oder unterm Nussbaum zu Hause. Ich stelle mir das schön vor, wenn meine Lieben meine Asche einst dort ausstreuen, um in die Natur zurückzukehren. Leider verboten. Tief berührend ist ein Ritual, das Christine Pernlochner-Kügler in jede Verabschiedung einbaut. Ein Verbindungssymbol zwischen dem Toten und dem Lebenden, der zurückbleibt. In der Radio Tirol Nahaufnahme bauen wir diese zarte Brücke.
Radio Tirol Nahaufnahme mit Sabine Wallner.
Dass Sterben und Tod kein leichtes sind, dass man aber leicht darüber sprechen kann, ohne unernst zu werden, das beweist heute die Innsbrucker Bestatterin Christine Pernlochner-Kügler. Schön, dass wir Ihnen Gesellschaft leisten dürfen. Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie das wäre, wenn wir nicht mehr sterben dürften? Der Literaturnobelpreisträger José Saramago hat so ein Gedankenexperiment in seinem Roman »Eine Zeit ohne Tod« gewagt. Wenn der Tod, bei ihm die Tod, eine Frau, nicht mehr kommt, ist das, so ungern wir auch sterben wollen, verstörend. Wenn es keinen Tod mehr gäbe, wäre Christine Pernlochner-Küglers Firma irgendwann pleite. Aber was hieße das noch?
Wenn der Tod nicht mehr kommen kann, dann sind wir irgendwann einmal viel zu viele Leute auf der Erde. Das heißt, das wird sich nicht ausgehen. Also das ist wirklich das Chaos. Ich denke mal, Aggressionspotenzial steigt dann markant und wir werden uns einfach gegenseitig die Schädel einschlagen. Das sehe ich ja, das sehen auch Professionisten in den Gesundheitsberufen. Also wenn jemand leidet und nicht sterben darf, dann ist das kein guter Zustand.
Was ist der Tod für dich?
Der Tod ist für mich, ja, mal markanter Einschnitt ins Leben der Angehörigen. Und für uns selber ist es auch ein markanter Einschnitt. Ob man das dann mitbekommt im Sinne, dass es dann danach weitergeht, als Leben danach, oder ob es danach aus ist, das weiß ich nicht. Also mit dem Fragezeichen lebe ich einfach.
Auch ob Seelen gehen und wenn wohin, kann Christine Pernlochner-Kügler bis jetzt nicht beantworten. Aber was sie kann, ist recht witzige Geschichten über manche Tote erzählen. Öffnen wir den Sarg. Er lebt. Wenn wir uns darauf einigen, und zwar jenseits jeder Religion, dass Lebewesen eine Seele haben, wo gehen die Seelen hin? Gehen sie überhaupt irgendwo hin? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Macht es einen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen? Ich bin sicher, dass unserem Nahaufnahmegast Christine Pernlochner-Kügler immer wieder solche Fragen gestellt werden. Was antwortet sie darauf? Christine, gehen Seelen irgendwo hin? Und wenn ja, wohin?
Keine Ahnung. Also die Frage nach der Seele hat in der Philosophie die letzten 2.000, 3.000 Jahre niemand beantworten können. Vielleicht, wenn wir sowas wie Seelen haben, die irgendwo hingehen, dann können wir die Frage beantworten, wenn es dann soweit ist. Ich verstehe das, dass das Hoffnung gibt. Ich denke mal, wenn ich mich zu sehr mit diesem Jenseits beschäftige, dann laufe ich Gefahr, dass ich das Diesseits vergiss. Und ich denke mal, für mich ist sicher, dass ich jetzt da existiere. Und ich denke mal, da habe ich meine Aufgabe. Eine Aufgabe ist es einfach irgendwie ein gutes Leben zu führen. Und ich konzentriere mich jetzt da drauf. Wenn es dann ein Leben danach gibt und irgendjemand mich dann beurteilen soll, ob ich gut oder schlecht war, dann soll er das machen.
Dann sind wir voraus genug, dem Stand zu halten und zu sagen, ja, jetzt diskutieren wir mit mir über das, wie es gelaufen ist.
Genau, genau.
Auch wenn es für viele Leute glaubhaft erscheint, dass es nach dem Tod weitergeht, um den Abschied kommt dann niemand herum. Bei dir gibt's ein kleines Ritual, das du immer einbaust, Das hat mit zwei Steinen zu tun.
Mhm. Mir ist es ganz wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass sie einen Verstorbenen nicht loslassen müssen. Das ist ja so diese althergebrachte Vorstellung, du musst jetzt loslassen und dann, wenn du losgelassen hast, dann geht es dir besser. Heute weiß man auch, also in der Trauerpsychologie, es geht nicht um diese Forderung des Loslassens, sondern man darf den Verstorbenen in Erinnerung behalten und er bleibt ja Teil des Lebens. Ja, es ist jetzt zwar ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt ohne diesen Menschen in der Form, wie man ihn gewohnt ist, aber er bleibt Teil des Lebens und das darf er bleiben.
Und er hat ja auch diesen Teil, mein eigenes Leben ja auch mitgestaltet
natürlich,
und auch mitverändert. Ne?
Genau, natürlich. Und jetzt geht es eben darum, ich formuliere das immer so, dass ich sage, diese Beziehung, die ich zum Menschen habe, die wird jetzt verwandelt in eine Erinnerungsbeziehung, wie ich das gestalte. Das ist individuell unterschiedlich. Und da gibt es eben dieses Ritual. Es gibt bei uns im Abschiednahmeraum, aber manchmal mache ich es auch am Friedhof mit den Leuten eine Schüssel. Da sind bunte Glassterne oder Herzen drinnen. Und die Angehörigen dürfen sich jeweils zwei rausnehmen. Einer begleitet den Verstorbenen und der Zwilling von dem, den darf ich mitnehmen als Zeichen dieser Verbindung, die ich zum Verstorbenen halten darf. Mitunter findet man ein anderes Symbol, das besser zum Verstorbenen passt. Ich habe das schon mit Schneckenhäusern gemacht oder mit Schlümpfen sogar mal, ja, für ein Kind, das gerne Schlümpfe gesammelt hat. Ja, und das ist etwas, wo ich mir denke, wenn man von Trost spricht, dann ist das vielleicht ein kleines tröstliches Ritual, was ohne viel Worte irgendwie selber Aussage hat.
Die Radio Tirol, Nahaufnahme, Persönlichkeiten im Porträt.
Mit dem Tod ist das Sterben schon erledigt. Ich persönlich glaube, das Sterben passiert nicht einfach so, außer vielleicht bei einem Tod, der durch äußerliches Einwirken entstanden ist. Genau weiß ich das aber auch nicht. Ich habe erlebt, Menschen sterben nach ihren eigenen Gesetzen. Manche warten, bis die Familie sich zusammengefunden hat und gehen dann. Manche suchen sich einen Moment der Stille und des Alleinseins aus. Manche leben diszipliniert jeden Tag ab, bis jede Kraft aufgebraucht ist und andere kämpfen um jede Minute, um letztlich dann friedlich auszulassen. Vielleicht lädt man aber solche Momente auch übermäßig auf. Eine Bestatterin wie Christine Pernlochner-Kügler hat nicht nur viel Wissen um Leichname und den Tod, sie muss sich auch immer wieder mit dem Sterben und mit Erzählungen über das Sterben auseinandersetzen. Christine, du hörst sicher unzählige Geschichten, die dir deine Kundinnen und Kunden erzählen. Suchen sich Menschen, so sie eines natürlichen Todes sterben, diesen Tod aus? Wie siehst du das?
Ich weiß es nicht. Also es ist schon immer wieder interessant zu hören, dass jemand im Sterben liegt und eigentlich geht es um Stunden oder es geht um Tage. Und der stirbt nicht und der stirbt nicht. Und dann kommt aber doch noch der Sohn, mit dem noch was auszureden ist. Oder das Enkelkind, wo irgendwas offen ist. Und wenn das dann da ist, dann kann der gehen. Ich denke mir, dass wenn wir noch dringende Erledigungen haben, dass wir dann einfach auch Kräfte entwickeln.
Du kannst Probe liegen in einem Sarg. Hast du ein Lieblingsmodell?
Nein. Also Särge sind bei uns alle ziemlich ähnlich geschnitten. Was man dann, wo man einen großen Unterschied merkt, ist dann farblich jetzt bei uns bei der Ausstattung, oder? Es gibt eine weinrote Einbettung bei uns, die schaut recht poppig aus. Aber es gibt dann auch diese Satin- oder Damast-Einbettungen in Champagner und in Weiß. Und das ist einfach eine Frage des Geschmacks.
Warum brauche ich überhaupt dann Sorge? Also ich würde auf sowas ja eigentlich ganz gern verzichten und mal denken, ich kann auch in einem Sack ins Feuer fallen. Also ich brauche den Sorg nicht.
Doch, also die Verbrennung funktioniert ohne Sorg nicht wirklich gut. Also der Sorg ist der Anzünder für den Körper, jetzt um es ganz plakativ zu sagen.
Also mein Grillanzünder, wenn man flapsig ist.
Ja, also wenn man den Ofen anzündet, dann braucht man irgendeinen Brennstoff, sind das Holzspäne oder Zeitungspapier und im Prinzip ist das der Sarg für den Körper. Man nimmt dann, wenn man jetzt nicht einen Abschied mit Sarg macht, in der Öffentlichkeit natürlich ein wesentlich günstigeres Fichtenholzmodell.
Übrigens, so im Durchschnitt kostet eine Beerdigung zwischen 3.000 und 4.500 Euro. und die Skala ist nach oben hin offen. Wer Christine Fernlochner-Kügler professionell oder auch privat kennt, der schätzt ihre Art, Dinge ohne Umschweife direkt anzusprechen, findet ihre roten Haare cool und liebt ihren herzerfrischenden, intelligenten Humor. Klar, auch eine Bestatterin muss immer wieder etwas zu lachen haben. Bei der Arbeit und zu Hause erst recht. Bei der Arbeit, Christine, wenn man sagt, man ist Bestatterin und man ist Trauerbegleiterin, was bringt dich da zum Schmunzeln?
Also grundsätzlich ist einmal Humor eine ganz wichtige Eigenschaft, um den Alltag auszuhalten. Wer bei uns ins Institut kommt, also wenn er jetzt nicht gerade ein Angehöriger ist, der jetzt gerade einen tragischen Todesfall hat, sondern wie der Bernhard Eichner zum Beispiel zu Recherchezwecken, der wird feststellen, wir sind ein furchtbar lustiges Team. Es rennt den ganzen Tag der Schmäh. Das kann man so sehen, dass man sagt, man, wir sind einfach eine coole Truppe. Psychologisch würde man sagen, den Humor, den baut man auf, einfach um das auszubalancieren, was den ganzen Tag begegnet und was man halt erlebt. Das andere ist, gerade was das Thema Tod und Sterben angeht oder den Umgang mit Angehörigen, das sind ja Ausnahmesituationen. Und Ausnahmesituationen haben meistens auch was Groteskes. Und über das Groteske kann man ja dann lachen. Aber auch Verstorbene, ich muss manchmal so lachen, die haben ihre Eigenart. Manche wollen im Sarg drinnen die Hände nicht so halten, wie ich das gern hätte. Mir ist passiert, also diese Scheintodangst kennt man ja, die ist in der Bevölkerung. Und ich sage dann immer, das ist ein Blödsinn, also bei uns kann das nicht passieren. Hab dann einen Text geschrieben, dass man da keine Angst haben muss. Hab den auch bei uns in die Auslage gehängt. Und in dem Moment, wo dieser Text da steht, passiert es in Deutschland, dass eine alte Dame, man hat es gelesen in der Zeitung, im Bestattungsinstitut im Kühlhaus wieder aufwacht, ist im Altersheim für tot erklärt worden und die Beschau war nicht ordentlich gemacht. Und dann ist sie tatsächlich scheintot gewesen und wieder aufgewacht. Ich habe natürlich sofort den Text aus dem Schaukasten bei uns rausgenommen. Und in derselben Woche stehe ich im Versorgungsraum bei uns. Da sind ja auch die Kühlungen und plötzlich klopft es in dieser Kühlung drinnen. Und da denke ich mir, das darf nicht die Wahrheit sein, oder? Jetzt klopft bei dir einer aus der Kühlung raus. Reißt die Kühlungstür auf. Und was war? Ich habe einen Sarg offen gehabt und habe den Deckel an die Wand in diesem Kühlraum gehend gehabt. Und der, weil es am Boden halt ein bisschen feucht war vom Kondenswasser, ist der so vorgerutscht, dass es immer so tak, 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 tak gemacht hat, oder? Und das seien dann einfach Situationen, da lachen dann einfach alle.
Weißt du, in deinem eigenen Gruselfilm bist du mehr oder weniger
vor. Ja, und so Sachen gibt es einfach ganz viele bei uns.
Zu Hause ist ein schönes Haus mit Garten, den du auch bestellst.
Nein, das macht mein Mann.
Oh, dein philosophierender Ehemann ist nämlich dann sozusagen das Zweite. Am Zuhause ein recht aufgeweckter Sohn, was ich so den Eindruck habe, seid ihr ein ziemlich gutes Trio und auch ziemlich gut drauf, kann man das so sagen.
Ich glaube, wir haben uns gut eingespielt, ja.
Direktheit und Humor sind gute Erdungsmittel. Was erdet dich denn noch?
Du gern lesen, nicht zu schwere Sachen am Abend. Gutes Glas Wein ist auch gut. Wenn ich Zeit habe, gut kochen, essen und trinken, mich mit Freunden treffen, Ruhe, spazieren gehen, ein bisschen Sport, nicht übertrieben, aber halt ein bisschen so, dass man einen Ausgleich hat. Und ganz, ganz wichtig ist am Abend das Ritual, das perfekte Dinner schauen. Da kann ich mich am besten entspannen.
Das Kochen und das auch mit Freunden Essen genießen führt mich noch zu meiner letzten Frage, die vielleicht ein bisschen makaber klingt. Was würdest du, so es denn möglich wäre, für deine Freundinnen und Freunde als Leichenschmaus kochen?
Wenn ich sterbe.
Ja, genau. Also wenn du sozusagen als Geist noch kochen könntest.
Also ganz, ganz wichtig ist ein gutes Glas Rotwein. Besser zwei oder drei als eins. Wenn jetzt viele kommen, dann wird es was werden in Richtung kalte Platte, italienisch Antipasti. Wenn ich kochen würde, dann wird es in Richtung Jarlingsfilet gehen.
Ein schönes, schöner Leichenschmaus. Jetzt bin ich aber draufgekommen. Es ist die vorletzte Frage gewesen, okay. Die letzte ist, drei Gründe, warum du sicher noch nicht sterben möchtest.
Erstens bin ich erst 44 und das ist viel zu früh. Es geht mir zu gut, also ich bin Gott sei Dank gesund. Zweitens habe ich noch viel vor in meinem Leben und drittens habe ich einfach noch einen Sohn, der mich vielleicht braucht, zumindest als Geldgeberin und hin und wieder irgendwie was Gutes kochen. Ja, das sind drei Gründe.
Drei gute Gründe. Christine, danke, dass du da warst.
Gerne, danke für die Einladung.
Wie versprochen ging es heute um Leben und Tod. Gast der Radio Tirol Nahaufnahme war Christine Pernlochner-Kügler. Die Frau, die Patin stand für die Serienkillerin Brünnhilde Blum in Bernhard Eichners Krimi-Bestsellern Totenfrau und jetzt ganz neu Totenhaus. Unfreiwillige Hauptdarstellerin für Zeitungsenden und Verschwörungstheorien wurde sie nach dem Unfalltod von Jörg Haider. Wie hören Sie heute in Radio Tirol am Sonntagnachmittag? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntag. Machen Sie was Schönes draus.